Bibelheise.
Da serviert mir jemand ein Stück Kuchen oder sonst etwas zu essen und sagt dann, dass das einer Gottheit X geopfert worden war. Und nun, was soll man da tun? Ich habe es schon gegessen. Was jetzt?
Es grüßt Sie Carlos Waldo und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind auf unserer Bibelreise. Und für alle, die nach dem Wort Gottes hungert, hier gibt es eine Menge zu erleben und zu erfahren. Wir wandern weiter durch den 1. Korintherbrief und erreichen heute Kapitel 10, in dem Professor Louis Saillon als Thema die Frage des Götzendienstes der Korinther bearbeitet. Glauben Sie an übernatürliche Einflüsse? Könnte wohl irgendein fremdes Ritual unser Leben beeinträchtigen? Um dieses Thema geht es heute und wir wollen gemeinsam noch mehr darüber lernen.
Liebe Hörer, wir haben uns bereits angesehen, was Paulus in Kapitel 8 über diese verzwickte Frage der Götzenopferspeisen zu sagen hatte. Dabei wurde ganz klar, dass die Speise an sich überhaupt kein Problem darstellt. Worum es Paulus ging, waren die sogenannten Schwachen im Glauben. Aber das alles konnte natürlich auch falsch ausgelegt werden, gerade auch in einer Gemeinde wie jener in Korinth. Darum betont Paulus nun noch besonders die Frage des Götzendienstes. Dabei greift er zunächst auf das Alte Testament zurück und erklärt, dass alle unsere Vorfahren unter der Wolke gewesen sind und das Meer durchquert haben. In Mose wurden sie alle in der Wolke und im Meer getauft. Alle haben von der gleichen geistlichen Speise gegessen und den gleichen geistlichen Trank genossen. Denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der sie begleitete, und dieser Fels war Christus. Dennoch aber hatte Gott an den meisten von ihnen keinen Gefallen, weshalb ihre Leiber alle in der Wüste verstreut blieben. Es besteht kein Zweifel, dass Paulus hier von der Sünde des Götzendienstes im Alten Testament redet, welche Gott schwer bestraft hat. Und warum muss das hier erwähnt werden? Diese Dinge, sagt der Text, sind als Beispiel für uns geschehen, damit wir nicht das Böse begehren, wie jene es getan haben. Und das Ziel des Textes ist sehr deutlich, wenn es dort heißt, seid keine Götzendiener, wie einige von ihnen gewesen sind. Dabei bezieht sich Vers 7 ganz klar auf 2. Mose 32 und nimmt Bezug auf den so bekannten Vorfall mit dem goldenen Kalb, als das Volk sich der Ausschweifung und der Anbetung jenes Kalbes hingab. Das Volk setzte sich nieder zum Essen und Trinken und stand auf, sich zu vergnügen. Die Verse 8 bis 10 fahren dann fort mit einer Ermahnung. Lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige getan haben, worauf an einem einzigen Tag 23.000 umkamen. Wir dürfen den Herrn nicht auf die Probe stellen. Und beklagt euch nicht, wie es einige von ihnen taten und vom strafenden Engel getötet wurden. In der Schrift gilt Götzenanbetung als die schlimmste, ernsteste Sünde, denn sie lehnt die Vorrangstellung Gottes ab und leugnet ihm den Platz, der ihm allein zusteht, um dort irgendetwas anderes hinzustellen. Obwohl nun die Speise an sich nichts bedeutete, war die Sünde dahinter, an den Götzen zu glauben und sich ihm hinzugeben, sehr schlimm. So soll man sich vor der Versuchung zum Götzendienst hinter der Speise in Acht nehmen. Aber es sollte für die Korinther kein Grund zum Fürchten sein, denn es hat euch keine für den Menschen ungewöhnliche Versuchung getroffen. Und Gott ist treu, heißt es in Vers 13. Er wird nicht zulassen, dass ihr unerträglich versucht werdet. Und wenn ihr versucht werdet, wird er euch einen Ausweg beschaffen, damit ihr sie ertragen könnt. Und dann betont Vers 14 noch einmal: Vermeidet den Götzendienst. Dann fährt Paulus fort und zeigt, wie sinnlos es ist, mit Gott leben zu wollen und gleichzeitig in heidnischer Frömmigkeit ohne den wahren Gott. Ab Vers 16 fragt er: Ist es denn nicht so, dass der Kelch des Segens, den wir segnen, die Teilnahme am Blut Christi bedeutet und das Brot, das wir brechen, eine Teilnahme am Leib Christi ist? Da es nun nur ein Brot ist, so sind wir viele alle ein Leib, denn alle haben wir an einem einzigen Brot teil. Seht euch das Volk Israel an. Beteiligen sich die, welche von den Opfern essen, nicht am Altar? Worauf will ich nun hinaus? Sollte das Götzenopfer etwas darstellen? Bedeutet der Götze etwas? Doch nicht. Was ich sagen will, ist, dass dies, was die Heiden opfern, den Dämonen und nicht Gott geopfert wird. Und ich möchte nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Wo liegt nun das Problem? Wie kann jemand am Tisch des Herrn teilnehmen, am Mahl des Herrn, am Leib Christi teilhaben und gleichzeitig an einer den Götzen geweihten Zeremonie teilnehmen? So sagt Paulus also: Es stimmt zwar, dass der Götze nichts ist. Es gibt ihn gar nicht. Er ist eine erfundene Gottheit. Hinter dieser falschen Gottheit befinden sich aber Dämonen und deshalb ist große Vorsicht geboten. Ihr könnt nicht, sagt der Apostel weiter in Vers 21, vom Kelch des Herrn und vom Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt euch nicht am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen beteiligen. Sollten wir etwa den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir denn stärker als er? Paulus stellt klar, wie unzulässig diese Verbindung ist. Der Götze ist keine Wirklichkeit, aber die Unsitte des Götzendienstes ja. Denn hinter der falschen Gottheit stehen Dämonen. Dabei verfallen bis heute viele Leute in diesen gräulichen Irrtum gegenüber Gott. Wie viele haben doch im Herzen ein Interesse an Gott und dem Evangelium, aber befassen sich direkt mit Dingen, die Christus völlig entgegenstehen. Sie sind zwischen Gott und den Dämonen gespalten und handeln so gegen das, was die Schrift anweist. Wenn sich jemand mit Ritualen befasst, die kein Verhältnis zum Evangelium haben, dann muss dieses Verhältnis abgebrochen werden. Man kann nicht am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen teilnehmen. Nun kann man allerdings aus Sorge um diese Angelegenheit über die Wirklichkeit hinaustreiben und überall Dämonen sehen. Nicht nur auf dem Tisch, sondern auch darunter und daneben, kurz überall. Damit ist nun wieder alles verzerrt. Darum weist Paulus hier auf eine sachlichere Stellung hin, und zwar, wie man frei und gewissenhaft mit diesen umständlichen Dingen umgehen kann. Er sagt in Vers 23: Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist angemessen. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand soll seinen eigenen Vorteil suchen, sondern den des anderen. Der Maßstab ist ganz klar. Ich soll mich nicht einfach danach richten, ob ich dies oder jenes tun darf, ob es verboten ist oder nicht. Das wäre eine sehr armselige Stellung. Richtig ist das, was ich tue, für den anderen, für mich selbst und für das Reich Gottes zum Vorteil? Baut es auf? Das ist die rechte Art, die Dinge einzuschätzen. So dürfen wir uns einerseits nicht am Tisch der Dämonen und an irgendetwas, das mit Götzendienst zu tun hat, beteiligen, aber andererseits soll auch niemand überspitzt und fanatisch sein mit einer Mystik, die einen aus dem Gleichgewicht bringt. Darum sagt Paulus: Esst alles, was man auf dem Markt anbietet, und fragt nichts um eures Gewissens willen, denn die Erde ist des Herrn und was darin ist. Ein Zitat aus Psalm 24. Wenn man bei allem, was man isst, gebraucht oder anzieht, fragen will, ob das irgendeinen heidnischen Ursprung hat, dann schnappt man am Ende über. Was Paulus empfiehlt ist: Wenn du auf einem Markt einkaufen gehst, der von heidnischen Tempeln beliefert wird, dann ist das gleichgültig und kein Grund zur Angst. Alles Mögliche könnte einen verunreinigen und dann bei jeder Einzelheit lange fragen, ob dahinter vielleicht ein heidnischer Ursprung sitzt. So nicht. So empfiehlt der Apostel auch weiter in Vers 27. Wenn ein Ungläubiger dich zu einer Mahlzeit einlädt und du gerne hingehen möchtest, dann iss alles, was man dir vorlegt, ohne es aus Gewissensgründen zu hinterfragen. Das hat keinerlei Macht, dich zu verunreinigen. Sagt aber jemand, das stammt aus einem Opfer, dann ist es nicht. Sowohl um deswillen, der das bemerkt hat, wie auch aus Gewissensgründen. Bist du dabei und jemand sagt, das hier wurde einer Gottheit aus der Tiefe, einem Götzen, einer Macht aus den Tiefen der Hölle geopfert, dann wird dir das schon selber recht seltsam vorkommen. So ist es mit Rücksicht auf das Gewissen des anderen schon besser, nicht davon zu essen. Die Verse 28 und 29 sind da recht deutlich. Iss nicht, sowohl um deswillen, der das bemerkt hat, wie mit Rücksicht auf das Gewissen. Und zwar des anderen, nicht deinem eigenen. Denn warum sollte meine Freiheit von dem Gewissen anderer beurteilt werden? Denn obwohl ich selber sicher bin, dass das unbedeutend ist, möchte ich nicht das schwache Gewissen des anderen belasten. Wenn ich mit Danksagung an einer Mahlzeit teilnehme, warum soll ich dann wegen etwas, für das ich Gott gedankt habe, verurteilt werden? Viele Leute meinen, dass irgendetwas Macht habe, einen zu verunreinigen. Die Bibel lehrt uns aber, dass durch das Dankgebet alles geheiligt wird. Wenn ich das, was ich essen werde, durch das Gebet Gott weihe, ist damit jeder schlechte Einfluss auf die Speise erledigt und durch die Macht des Namens Jesu unschädlich gemacht. Was ist also der Maßstab? Wenn ihr nun esst, trinkt oder was auch immer tut, tut es alles zur Ehre Gottes. Werdet keinem zum Anstoß, weder Juden noch Griechen und auch nicht der Gemeinde Gottes. Auch ich selbst versuche, es allen in jeder Weise recht zu machen, denn ich suche nicht mein eigenes Wohl, sondern das Wohl vieler, damit sie gerettet werden. So schließt Paulus diese Anweisungen mit dem Anfang von Kapitel 11, indem er sagt, werdet meine Nachahmer, so wie ich ein Nachahmer Christi bin. Also, liebe Hörer, wir sollen uns mit nichts befassen, was ausdrücklich mit irgendeiner Art von Götzendienst zusammenhängt und in völlig unsinniger Weise mit dem wahren Gott wetteifern will. Bei unserer Hingabe an Gott aber sollen wir das Wohl des anderen und der Gemeinde anstreben und dabei Rücksicht auf das schwache Gewissen derer nehmen, die sich irgendwie daran stoßen könnten. Schließlich wissen wir doch, dass nichts uns schaden kann, selbst wenn es an seinem Ursprung irgendwie vom Bösen verunreinigt worden ist. Man sollte also Acht geben und den Götzendienst meiden, aber immer mit Vernunft und Weisheit.
Nun die Fragen an Professor Louis Sayon über den Götzendienst, mit dem wir uns hier im Kapitel 10 des 1. Korintherbriefes befassen. Warum war denn Paulus so sehr um den Götzendienst besorgt? Was geschah dort?
Nun, der Götzendienst war dort in der Gegend von Korinth schon eine sehr heikle Sache. Wir müssen bedenken, dass es dabei um die griechische Kultur geht. Wie wir wissen, trieben die Griechen viel Götterei. Sie beteten verschiedene Götter an. In Korinth genossen zum Beispiel der Gott Apollos und die Göttin Aphrodite besonderes Ansehen. Letzte kennen wir ja aus dem Begriff der Aphrodisiaka. Ihr Kult hing mit der Geschlechtlichkeit zusammen. So übte der Götzendienst in Korinth einen sehr starken Einfluss aus, wobei verschiedene Götter verehrt und angebetet wurden, wozu auch Tieropfer gehörten. Deren Fleisch wanderte dann aus den Tempeln auf den öffentlichen Markt mitten in der Stadt. Paulus wusste aber, dass das Heikle an der Sache nicht das Fleisch war, sondern der Götze im Hintergrund. Für die Gemeinde bestand die Gefahr darin, der Versuchung zu verfallen, jene Götzen anzubeten und womöglich auch an ausschweifenden Veranstaltungen mit Tempelhuren aus dem Tempel der Aphrodite teilzunehmen. Deshalb sind die Warnungen von Paulus hier durchaus sinnvoll.
Und warum weist dann Paulus hier eigentlich auf Begebenheiten aus dem Alten Testament hin, besonders über den Bericht des Auszugs aus Ägypten und der Wüstenwanderung des Volkes? Paulus erwähnt das mehrmals. Was hatte er damit im Sinn?
Also, Die Bibel betont sehr stark den Gedanken, dass die Gemeinde das Volk Gottes ist. Und im Alten Testament trifft der gleiche Gedanke auf das Volk Israel zu. Manche Theologen vertreten die Ansicht, dass es einen direkten Übergang vom Volk Gottes im Alten Bund zu dem des Neuen Bundes gibt. Andere wieder meinen, dass beides einfach nebenher läuft, dass sowohl Israel wie die Gemeinde Volk Gottes sind, aber getrennt betrachtet werden müssen. Paulus geht es aber darum, auf die besondere Gefahr des Götzendienstes hinzuweisen. Die Korinther wussten, dass Jesus der von den Propheten des Alten Testamentes vorgesehene Messias ist. Und das Alte Testament enthält klare Beispiele über die schlimmen Folgen des Götzendienstes. So zitiert Paulus hier das Beispiel von Baal Peor, bei dem mit einem Mal 23.000 Menschen umkamen, und auch der Fall des goldenen Kalbes, alles um den Korinthern zu zeigen, dass Götzendienst niemals ungestraft bleibt.
Nun erwähnt Paulus hier eine Taufe im Zusammenhang mit Mose. Wie ist diese Erwähnung der Taufe hier in Vers 2 zu verstehen? In Mose in der Wolke im Meer getauft? Worauf weist das hin?
Worauf es hier ankommt, ist das, was mit dem Volk beim Auszug aus Ägypten geschehen ist. Sie haben das Meer durchquert und danach die Wüste unter dem Schutz einer Wolke. Viele erklären den Gedanken folgendermaßen. In jener Lage unterstand das Volk der Führung durch Mose. Und nun sollte sich das Gottesvolk im Neuen Testament ebenso unterordnen. Dies hier ist einer der Fälle, in denen das Wort taufen nicht eigentlich untertauchen bedeutet. Daher greifen sowohl jene, welche die Taufe durch Untertauchen vertreten, wie solche, die sie durch Besprengen ausführen, auf diesen Text zurück, um ihre Standpunkte zu vertreten. Selbstverständlich können unsere Hörer ihre eigene Stellung dazu nach einer umfassenden Untersuchung des Themas beziehen. Interessant ist aber zu beobachten, wie diejenigen, die von der Mehrheit der Anhänger der Taufe durch Untertauchen abweicht, auch auf diesen Text zurückgreift, um den Standpunkt zu vertreten, dass das Volk des Alten Bundes ein durchgehendes Verhältnis zum Neuen Bund hat.
Über den Zusammenhang zwischen Götzen und Dämonen. Gibt es das wirklich? Sind hinter den Götzen Dämonen aktiv? Könnte jemand von diesem bösen Einfluss betroffen werden?
Also es stimmt schon, dass hinter den Götzen ein dämonischer Einfluss besteht. Viele spielen hier mit der Gefahr und meinen, sie seien davon nicht betroffen, dass man sich ruhig mit diesem oder jenem befassen darf, hier auf irgendeine Zauberei zurückgreifen kann, dass nichts dabei ist, dass es sogar gut tut und einen weiterführt. In Wirklichkeit ist das aber doch sehr schlimm und gefährlich. Jemand, der ohne geistlichen Schutz und nicht fest in Christus dasteht und sich dann in solche Dinge verwickeln lässt, wird mit Sicherheit in schwere geistliche Not geraten.
Wenn nun aber jemand fest in Christus steht, warum sagt dann Paulus, dass derjenige ohne weiteres alles essen darf, soweit er sich um das Gewissen des anderen kümmert? Das hört sich doch seltsam an.
Allerdings, so scheint es auf den ersten Blick. Wir haben bereits erwähnt, dass jemand, der sich auf heidnische Rituale einlässt, ohne fest in Christus zu stehen, gefährlichen Einflüssen unterliegt. Lebt aber jemand in einem festen Bund mit Gott durch Christus, sieht die Sache anders aus. Solch ein Mensch wird von diesen Dingen nicht betroffen. Deshalb sagt Paulus, dass es für einen Christen reiner Zeitverlust ist, sich über solche Dinge Sorgen zu machen. Es gibt auch gerade in unseren Tagen Leute, die meinen, jede Kleinigkeit, die von da oder dort herstammt, gefährlich ist und unserem Leben schaden kann. Dafür gibt es keinen Grund. Paulus stellt hier ganz klar, dass bei allem, was wir erhalten oder tun, wir uns um das Gewissen des anderen kümmern sollen, weil dieser das, was wir in dem vorliegenden Beispiel tun oder essen, missverstehen könnte. Wir brauchen uns nicht von den Dingen, die wer weiß was für Einflüsse auf uns ausüben könnten, behindern lassen, denn wir sind in Christus frei und die Macht Christi in uns ist größer als irgendwelche negativen Einflüsse, denen wir ausgesetzt sein können.
Vers 28 am Ende des 10. Kapitels sagt ja genau das. Wenn ich nun aber irgendetwas esse und dann entdecke, dass das verzaubert worden war, trifft mich dann dieser Zauber?
So kann es auf den ersten Blick scheinen. Wie sollte man nun aber damit umgehen? Wir haben dabei nichts zu fürchten. Wenn wir irgendwo hingehen und uns jemand ein Stück Kuchen anbietet und dabei sagt, dass dies einem Götzen X geopfert wurde, was soll man dann tun? Jetzt habe ich es ja schon geschluckt, und nun? Wenn du fest in Christus stehst, brauchst du gar nichts zu tun, denn das wird keinerlei Einfluss auf dein Leben haben. Diese Dinge können uns nicht treffen. Paulus redet hier doch von Speisen, die direkt von den heidnischen Götzentempel kamen, also wirklich kein Spaß. Und doch hat das keinerlei Einfluss auf Christen, die in Christus gegründet sind. Wir sollten also diesen Verfolgungswahn beiseite lassen, dass alles Mögliche uns treffen könnte. Vielleicht sagt zum Beispiel jemand, ich habe das vorige Woche gegessen und erst jetzt erfahre ich, dass das Götzengeweiht war. Und wenn das nun irgendeine Wirkung auf mich hat? Solch eine Wirkung wäre rein psychologisch, denn laut Paulus ist das alles vollkommen sinnlos. Wir können beruhigt sein, denn in Christus sind wir frei, denn Gottes Heiliger Geist wirkt in unserem Leben und beschützt uns gegen all diese Dinge.
Gut, nachdem wir so viel über das Essen geredet haben, bekomme ich geradezu Hunger. Zunächst aber lasst uns auf die Anwendung dieser Betrachtung achten.
Auf der heutigen Bibelreise haben wir uns mit 1. Korinther Kapitel 10 beschäftigt, bei dem es um die Frage des Götzendienstes bei den Korinthern ging. Wir haben gesehen, wie der Apostel Paulus das Ganze mit viel Vernunft und Weisheit angeht und erklärt, dass wir keine Angst vor dämonischen Einflüssen hier oder dort haben brauchen, denn diese haben keine Macht über Menschen, die mit Gott leben. Gleichzeitig aber nimmt uns das nicht die Verantwortung, Gott in unserem Leben den ersten Platz einzuräumen. Deshalb sollten wir uns schon von jeglichem Ritual fernhalten, das irgendwie eindeutig als Götzendienst gelten kann. Schließlich weist uns Gott ja ganz klar an, liebe Hörer, flieht vor dem Götzendienst, um nicht in Krisen zu geraten.
Unsere Zeit ist leider abgelaufen und die Bibelreise endet vorläufig hier. Nächste Woche gibt es dann weiteres an diesem Sender zur gleichen Uhrzeit. Herzlich willkommen!